religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Thank you.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Krise geht auch an unserem Magazin nicht spurlos vorüber. Vor lauter Prognosen und Erklärungen zu vergangenen, jetzigen und zukünftigen Wirtschaftsthemen wird einem ja manchmal ganz schummrig. Kaum hat man sich mit Begriffen wie Credit Default Swaps und Derivaten angefreundet, kaum hat man die gängigen Erklärungsmuster für Immobilienblasen und Bankenkrisen zumindest grob verstanden, da sind wir schon wieder im nächsten Schlamassel. Die Aussichten sind trübe, das Wort Rezession geistert durch die Gazetten, von der Eurokrise ganz zu schweigen. Als Dienstleistungsradio für die systemkritische Mittelschicht wollen wir uns in der heutigen Sendung mit den momentan häufig kolportierten Erklärungs- und Deutungsmustern des kapitalistischen Ist-Zustandes in Deutschland und Europa beschäftigen. Denn bei allem medialen Tahuwabu gibt es doch täglich wiederkehrende Topoi, die, egal ob durch TV-Börsenentertainerin, Kabarettist oder Tageszeitungspraktikant, immer wieder an die Kunden gebracht werden. Und weil dieses Thema von einiger, wenn nicht gar essentieller Bedeutung ist, haben wir uns dafür heute einen Gesprächspartner ins Studio eingeladen, der uns bei der Interpretation der Interpretationen behilflich sein soll.
Mini-Talk am Nachmittag.
Wolfgang, herzlich willkommen. Du bist im Gewerkschaftsbereich tätig. Es gibt in der derzeitigen Krisensituation fortwährende Aussagen, sowohl in den Wirtschaftsteilen der Medien als auch in Politik und Wirtschaft, die uns jetzt zumindest auf den ersten Blick mal befremdlich erscheinen. Wir sind gekommen auf diese Aussagen zunächst mal darüber, dass es ja eine Fülle von Erklärungsliteratur mittlerweile gibt, die eigentlich immer davon ausgeht, dass es im Kapitalismus etwas gibt, das schiefgelaufen ist, nämlich, dass die Gier jetzt überhand genommen hat.
Ich würde es so sehen, selbstverständlich gibt es Gier als menschliches Verhalten, aber Gier selber ist nicht die Kernbestimmung, wie man den Kapitalismus analysieren und beschreiben kann, weil du Gier als menschliche Eigenschaft natürlich an tausend Ecken vorfindest. Aber natürlich ist es einfach zu sagen, es gibt Gier, es gibt Zocker, es gibt Spekulanten. Dann spart man sich die Debatte über das, warum, auf welcher Grundlage Menschen wie handeln. Und das ist dann natürlich relativ einfach. Böse Menschen machen böse Dinge. Und damit ist es klar, man muss die Menschen verbessern und den guten Spekulanten erzeugen, den guten Gierigen erzeugen, wobei man dann überlegen müsste, welches Maß an Gier ist gut und ab wann wird es schlecht oder moralisch fragwürdig. Ich halte diese ganzen Ansatzpunkte für Ansatzpunkte, die nicht übermäßig weit führen. Im Übrigen werden jetzt Leute als gierig gegeißelt, die bis vorgestern, mit vorgestern meine ich vor 2007, noch die Superleute waren, Vorbilder waren, weil sie riskieren, weil sie sich einsetzen. Denen hat man durch die Politik ja auch die Möglichkeiten gegeben, Schröder, rot-grüne Steuerpolitik etc. Und auf einmal sind es böse Menschen und auf einmal werden sie in Senkel gestellt. Und man hat als Normalbürger den Eindruck, wir wurden von einem wesentlichen Teil des ökonomischen Bereichs, nämlich mit dem Finanzbereich, wird man seit Jahren eigentlich von verrückten, irren und gierigen Psychopathen regiert, die bis vorgestern noch ganz anerkannte Menschen waren. Das ist grotesk.
Von 2008, also dieser letzten Krise, die ja im Grunde genommen noch gar nicht ganz fertig war, da gab es jetzt schon die nächste Euro-Krise, hat sich seitdem eigentlich fundamental irgendwas verändert aus deiner Sichtweise, was die Attribute dieser Personengruppen angeht? Ist es schlimmer geworden, hat sich was verändert oder ist das eigentlich, ist die Diskussion die gleiche wie 2008, 2009? Da ging es ja eigentlich los mit dieser Diskussion, sind Renditevorgaben zu hoch? Ist das nicht die blanke Gier, die dahinter steckt?
Im Grunde hat sich die Debatte nicht geändert, mit einer Ausnahme, dass halt vielfach gesagt wird, es hat sich politisch nichts geändert. Weil ja selbst aus der hohen Politik ja seinerzeit entsprechende Kritiken geäußert wurden, bis hin zur Bundeskanzlerin, dass man bestimmte Dinge unterbinden müsse, aber dass sich im Grunde nichts getan hat. Das kommt zu der Debatte dazu. Also wieder der beliebte Vorwurf des Politikversagens. Die Politik hat sie nicht an die Kandare genommen, die Gierigen. Und das wäre sozusagen einer der größten Fehler. Das ist auch die Vorstellung von der grundguten Tendenz der Politik, die man erwartet. Und eine komische Vorstellung natürlich auch von Staat, aber vielleicht kommen wir da noch zu sprechen drauf. Mhm.
Als Erklärungsmuster für das, was wir zurzeit erleben, wird immer wieder neben dieser, ich würde schon fast sagen, anthropologischen Konstanze, der Mensch ist gierig und das ist das Problem, gerne ja auch genommen, was eine Verbindung natürlich hat. Wer ist denn eigentlich schuld an dem, wie es uns zurzeit geht? Ja, das sind die Hedgefonds oder ähnliche Finanzmarktakteure sozusagen. Mit dieser Immobilienblase wurde es ja immer genannt, die ja anscheinend die Ursache der 2008er, 2009er Krise war, kam ja plötzlich dieses Gespenst der Hedgefonds auf und viele Leute haben sich dann plötzlich damit beschäftigt. Auch da ist doch eigentlich die Grundaussage, hier läuft was aus dem Ruder und gleichzeitig ist der Kapitalismus an sich aber okay. Nur die falschen Leute machen die falschen Dinge zur falschen Zeit. Würdest du das ähnlich sehen? Ist das...
Also ich würde nochmal dir kurz widersprechen. Die Debatte über diese Hedgefonds ging vor diesem Kriseneinbruch und vor dieser amerikanischen Krise im Zusammenhang mit den Häuserkrediten los. Ihr erinnert euch an die Debatte Müntefering, die Heuschrecken.
Mhm,
also die Politik der Hedgefonds und der Private Equity Fonds wurde schon davor kritisiert. Und ihr könnt euch erinnern an diese Zeitung der IG Metall, an diese Mitgliederzeitung, mit dem entsprechenden Foto drauf, das in Anknüpfung an diese Müntefering-Äußerung war.
Mit den Heuschrecken
drauf. Und der Ansatz von Müntefering hat sich im Grunde bis heute als Erklärungsmuster durchgehalten. Bis weit nach links, bis zu Sarah Wagenknecht, muss man sagen, und ihrem neuesten Buch. Nämlich, es gibt eigentlich den sinnvoll produzierenden Unternehmer oder die Unternehmen, die viele sinnvolle Gebrauchswerte herstellen. Und daneben gibt es welche, die überhaupt nicht interessiert sind an den Gebrauchswerten, sondern die schlicht an der Vermehrung von Geld interessiert sind. Und die an der Vermehrung von Geld interessiert sind, kaufen Unternehmen, machen massive Renditevorgaben, saugen, jetzt bin ich bei den Heuschrecken, übler Begriff übrigens, wenn man in die Vergangenheit schaut, aber das wisst ihr ja, saugen sich an den Unternehmen fest, saugen sie aus und lassen sie dann kaputt zurück. Also die gute, wertvolle Arbeit wird zerstört durch Hedgefonds, die in Unternehmen reingehen. Und dieses Prinzip der Erklärung ist nach wie vor breit verankert. Nein, aber das ist das Kernproblem dieser ganzen Angelegenheit, dass im Grunde tatsächlich, und ich habe mit Absicht gesagt, bis hin zu Sarah Wagenknecht, in dieser Doppelstruktur argumentiert und gearbeitet wird. Und dabei kommt der Kapitalismus selber verdammt gut weg. Mhm. Er ist im Grunde außerhalb der Kritik. Sondern in der Kritik sind ein paar Dinge, die dann noch pathologisiert werden. Also Verrückte, Gierige, Nimmersatte, Mäuler, die nicht genug kriegen. Mhm. Und das ist im Grunde eigentlich das, was die meisten machen, bis weit in die Gewerkschaften rein.
Wenn wir reden von der Linken, wenn wir reden von Sarah Wagenknecht, wenn wir reden von Gewerkschaften, wissen die Akteure es nicht besser oder wollen sie eigentlich über den Kapitalismus als Ganzes nicht sprechen? Weil im Grunde genommen würde ich ja jetzt sagen, naja, wenn jemand dieses Verwertungsprinzip kritisieren kann, dann müssten es doch eigentlich Linke sein, die gegebenenfalls dann auch noch einen marxistischen, analytischen Background haben. Warum passiert es aus der Ecke gerade nicht?
Das ist mit die schwierigste Frage. Was die Gewerkschaften angeht, ist es ja noch einfach zu beantworten. Man darf nicht den Fehler machen und meinen, Gewerkschaften sind linke Organisationen. Und praktisch die Gewerkschaften zur Projektionsfläche für fundamentale Gesellschaftsveränderungen machen, das wäre ein Fehler. Sie sind es nicht. Und eine Einheitsgewerkschaft könnte auch nicht marxistisch sein, genauso wenig wie sie insgesamt der christlichen Soziallehre folgen könnte etc. Mhm. Sondern du hast immer eine Gemengelage, eine Mischung verschiedener Positionen, wobei marxistische Positionen natürlich in den Gewerkschaften eine absolute Minderheitsposition sind. Im Grunde ist die Mehrheitsposition ist auch die, bis hin zu den Forderungen, die gestellt werden. Es ist ja was aus dem Ruder gelaufen. Aus dem Ruder gelaufen ist der Finanzüberbau. Die Industrie ist eigentlich ganz okay. Deutschland ist Exportweltmeister oder mittlerweile Vize-Weltmeister. Die Ökonomie flutscht, man sieht es auch aktuell. Und es gibt hier Auswüchse. Und diese Auswüchse zu beseitigen, ist Aufgabe der Politik. Dazu braucht man eine vernünftige Reformpolitik. die eben eine Finanztransaktionssteuer macht, die bestimmte Finanzprodukte verbietet, die die Kontrollmechanismen gegenüber Banken und Finanzakteuren intensiviert etc. Das ist im Wesentlichen so die Grundorientierung, die in den Gewerkschaften herrscht. Und eine grundsätzliche Kapitalismuskritik wird da in der Regel nicht angeknüpft. Und es wird nicht gesehen, der Grundzusammenhang zwischen dem Finanzbereich und dem Produktionsbereich. Und man argumentiert mit so komischen Begriffen wie einerseits Realkapital und andererseits Finanzkapital. Es gibt kein Realkapital ohne Geld. Das ist das Groteske. Da wird so getan, es gibt einen realen Wirtschaftsbereich, der hat mit Kohle nichts zu tun, und dann gibt es einen anderen Bereich, der hat mit Kohle zu tun, und da agieren ganz unterschiedliche Leute. Es gibt keinen Kapitalismus ohne Geld. In dem Doppelcharakter der Ware hat der Marx das Geld analysiert als Basis, und der Warentausch ist ohne Geld nicht denkbar. Mhm. Und der Kapitalismus erhält seine Flexibilität und seine Möglichkeit der Dynamik natürlich durch das, nehmen wir das Kreditwesen, oder durch das Agieren wegen mir zinstragendes Kapital. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das zinstragende Kapital im Grunde von niemanden oder von den wenigsten Leuten in der Analyse bezogen wird auf das industrielle Kapital. Also es gibt keinen Zins ohne Mehrwert. Und der Joe, Marx sagt, das zinstragende Kapital ist die Mutter allen, wie drückt er sich aus, allen Unverständnisses, ist die Mutter aller Mystifikationen oder die Mutter aller falschen Vorstellungen, weil so getan wird, als würde Geld mehr Geld hacken, so wie, schreibt er in Band 3, wie der Birnbaum Birnen zustande bringt. Mhm. Und das ist die Grundmystifikation. Und darum hast du dieses Auseinanderanalysieren von einerseits realer Ökonomie und andererseits Finanzüberbau, obwohl beides miteinander im Kern zusammenhängt. Mhm. Und es kann keine Finanzkrise geben ohne eine Realkapitalkrise. Es gibt einen Autor, den ich bei der Gelegenheit empfehle, das ist der Günter Sandleben, der nochmal akribisch auch bis in die Quartale und die Monate des Jahres 2007 auseinandernimmt, wo im Grunde auch im realkapitalistischen Bereich krisenhafte Erscheinungen waren. Diese Ansteckungsthese, dass gute Realwirtschaft wird angesteckt von der bösen Finanzwirtschaft und gerät in die Krise, dass das ein falscher Zusammenhang ist. Mhm. Aber das sind halt Debatten, die werden leider bei uns, und das war die Ausgangsfrage von dir, in den Gewerkschaften im Grunde auch leider nicht geführt. Bestimmte Minderheiten versuchen es, aber es wird im Kern nicht geführt. Und man darf nicht vergessen, die Gewerkschaften haben und das sage ich ohne jeden moralischen Vorwurf, weil da Moral wenig bringt oder nichts bringt, die Gewerkschaften haben im Prinzip die Grundstrukturen der Ökonomie akzeptiert und anerkannt.
Ja.
Und es geht darum, sich darin zu bewegen. Und es geht darum, immer mit der Referenzgröße, die goldenen Zeiten der Marktwirtschaft, die 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist heute noch die Referenzgröße. So ein Sozialstaat mit so Leuten wie Willy Brandt etc., das ist immer noch in der Birne, einen sozialsteuernden, keynesianisch geformten Kapitalismus zu machen. Das ist immer in der Birne und prägt nach wie vor die Sicht auf Krisen. Und dabei wird natürlich übersehen, dass die Nachkriegsjahre halt eine schlichte historische Ausnahme waren in der Geschichte des Kapitalismus. Müsste das Programm der Linkspartei in das Neue reinschauen und ihr müsst schauen, wie sowohl das, was wir jetzt vorher in Anführungszeichen als Realwirtschaft bezeichnet haben, wie das, was wir als Finanzbereich bezeichnet haben, wie das zueinander geordnet ist. Und dann werdet ihr sehen, da ist relativ wenig vorhanden von dem, ja, was der Marx mal mit dem Kreditbereich analysiert hat, muss man einfach so brutal sagen. Mhm. Und das Buch der Frau Wagenknecht, das letzte, wo sie wirklich auch den Unterschied macht zwischen dem superproduzierenden Realkapitalisten und dem sinnlosen, parasitären Finanzüberbau. Da friert es einen eigentlich im ersten Moment, weil der Rainer Trampert hat das unlängst in Konkret geschrieben, hat gesagt, das so moralisch betrachtet, müsste ja ein Linker eher der Anhänger des Spekulanten sein, weil der Spekulant sich nicht bereichert an der Aussaugung der Arbeitskraft anderer. Und dass jetzt Linke auf die Idee kommen, den moralischen Senkel zu stellen und den Realkapitalisten, der sich bereichert durch die Anwendung und Ankauf menschlicher Arbeitskraft, das hätte was Groteskes, hat er vollkommen recht, der Trampert.
Ja. Ein Grundpfeiler der momentanen Diskussion ist ja eigentlich, wenn wir Hedgefonds durchhaben und Finanzkapital durchhaben, amerikanische Ratingagenturen.
Ja, beziehungsweise dann europäische Pendants dazu zu entwickeln, weil die ja dann wahrscheinlich besser bewerten. Also steht ja auch so im Raum.
Also uns besser zumindest ja, ja. Mal, ne?
Es wäre überhaupt nichts gewonnen für menschliche Emanzipation, um mal dieses große Ziel in den Raum zu stellen, wenn es jetzt europäische oder gar am Ende noch deutsche Ratingagenturen gäbe, so nach dem Motto, die würden es besser machen. Vor allem Deutschland kommt ja ohnehin sehr gut weg in dieser ganzen weltweiten Veranstaltung. Und man merkt ja auch in der Europapolitik, was Deutschland will, dass dieses Europa in der Tat ein mächtiger Konkurrent zu Amerika bleibt, und da tun sie alles dafür. Und da werden auch frühere Positionen geräumt, weil das der Kern der ganzen Veranstaltung ist, die Konkurrenz zu Amerika für Europa hochzuhalten. Und das ist der Kern dieser Politik.
Und du hast jetzt vorher die Rolle von Deutschland nochmal auch als Exportweltmeister in den Raum gestellt. Das ist ja nochmal so ein anderer Part, dass wir ja als Deutsche oder als hier in Deutschland Lebende doch durchaus davon profitieren, wie es anderen EU-Staaten geht.
Natürlich.
Und da gibt es ja dann schon auch einen ganz interessanten Diskurs, dass wir sozusagen die Ordnungshüter sind, die die anderen ermahnen, dass sie mehr sparen müssen, dass wir die Regeln vorgeben, dass wir ja im Endeffekt die besseren Wirtschafter sind, im Gegensatz zu den faulen oder schludrigen Griechen, Spaniern, Italienern, die es halt nicht auf die Reihe kriegen und von uns dann sozusagen gesagt bekommen müssen, wo es lang geht, damit das Ganze dann als EU-Packform funktioniert.
Da würde ich zunächst mal den Vorschlag machen, dass man sich verständigt oder darüber spricht, welche Funktion überhaupt dieses Europa hat. Stichwort Maastricht. Was ist der Zweck dieses Europas? Weil die Politiker arbeiten ja da mit ganz großer Münze und weisen immer darauf hin, es hat jetzt seit 70 Jahren keinen Krieg mehr gegeben. Ein interessanter Maßstab übrigens, den sie für Europa einführen. Weil das heißt, wir müssen uns vor uns selber schützen, weil sonst machen wir wieder Krieg. Es fällt nur niemand auf, dass der Maßstab interessant ist. Aber im Kern geht's doch darum, dass man mit dem Europa versucht, in der Konkurrenz der Nationen einen stabilen Konkurrenzfaktor nach und nach größer werden, das dann auch in den Überbauten, Militärpolitik etc., sich auswirkt, gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber der Weltmacht USA aufzubauen. Das ist der Kern. Und dass der Kern natürlich von Maastricht im Grunde eine deutsche Produktion war, insofern eine deutsche Produktion als Prinzipien dessen, was man als Neoliberalismus bezeichnet hat, dort reingeschrieben hat. Oder auch der Pro-Euro-Pakt, der letztes Jahr noch im März 2011 geschlossen worden ist, zwischen den Euro 17, ist alles die gleiche Politikrichtung. Und das ist eine Politikrichtung, die da sagt, Löhne sind zu hoch, Tarifhoheit muss eingegrenzt werden, das geht bis hin zu Forderungen oder Vorschlägen, man muss in Zukunft die Tarifpolitik auf die betriebliche Ebene holen, also das, was man heute unter Tarifpolitik versteht, abzuschaffen etc. Und das Ganze ist verbunden mit diesem Ökonomie- und Politikmodell. Und da geht es um die Konkurrenz der Nationen, wo Deutschland und Europa eine spezifische Rolle spielt. Es ist nicht ganz richtig, wie manche jetzt sagen, Frau Merkel als Repräsentantin von Deutschland will jetzt Europa beherrschen als Deutschland. Es geht bei dieser Politik schon nur darum, dieses Europa selber stark zu halten gegenüber den USA. Natürlich mit einem starken Einfluss deutscher Vorstellungen von Politik. Und ihr seht ja, was in Griechenland abgeht, was Sparpolitik bewirkt. Und sie haben sich die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben, was für die Länder ab 2020 verheerend wird. Wir werden es dann sehen ab 2020 an den Universitäten und überall, dass dieses ganze Grundmodell, dem übrigens die Sozialdemokraten zugestimmt haben, das sie im Grunde heute noch positiv beschreiben, rückblickend von Willy Brandt etc., dass dieses ganze Finanzmodell komplett revolutioniert wird. Das heißt, die Länder werden nicht mehr investieren können ab 2020. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich frage mich nur, wie sozialdemokratische Reformer in Zukunft ihre Reformpolitik finanzieren wollen, wenn sie so einer Grundrichtung zustimmen. Das ist im Grunde das, was jetzt konzeptionell läuft, und das geht zulasten der Leute. Am schlimmsten natürlich in einem Land wie Griechenland. Was da passiert von den Einkommen bis zu den Renten, ist natürlich ein ziemlicher Hammer, ist eine ziemlich große Härte. Ich vermute, dass hier in dem Land, dass das auch die nächsten Jahre schwieriger wird. Und es wird weitere Sozialabbaugeschichten geben. Da bin ich völlig überzeugt davon. Nicht nur wegen der Prognosen jetzt für 2012, der Wachstumsprognosen, sondern auch generell, weil das, was keynesianische sozialdemokratische Reformpolitik mal war, wird es so nicht mehr geben. Davon müssen wir ausgehen. Das komplette Politikmodell ist auch bis in die Verfassung rein umgestrickt. Und das sollen die anderen Länder in Europa alle auch machen. Und der Niedergangsprozess ist in bestimmten Ländern völlig klar zu sehen, der ökonomische. Und für die Leute ist es ungemütlich. Und meine ja keiner, daraus ergibt sich automatisch fortschrittliche Tendenzen.
Aber dann steht doch, wenn ich dich richtig verstehe, ergibt sich daraus ja in gewisser Weise ein Dilemma. Wenn ich als sozusagen deutsche Repräsentantin oder wenn ich als Deutschland insgesamt das EU-Projekt gegen USA und vielleicht auch gegen China positionieren will weltweit und gleichzeitig aber den deutschen Einfluss in Europa in diesem Projekt stärken will, dann stoße ich ja immer wieder auf Probleme. Also ich bin jetzt kein Ökonom, aber ich frage mich immer, wenn doch so viel, also wenn Deutschland so einen riesen Leistungsbilanzüberschuss produziert, also im Grunde genommen Dienstleistungen und Waren in die Welt pulvert noch und nöcher, dafür ganz viel Geld kriegt, uns geht es als Klammer noch ganz gut, dann muss es anderen ja immer schlechter gehen, weil irgendwann ist das Ganze ja ein geschlossenes System. Wir können ja nicht mit dem Mars handeln. Also irgendwo auf diesem Erdball muss es ja Volkswirtschaften geben, die den ganzen Kram einführen und irgendwann auch ihre Rechnung gar nicht mehr bezahlen können. Griechenland wäre jetzt für mich so ein Beispiel. Das heißt, dieser Druck auf Griechenland, sich bestimmten Finanzregularien zu unterwerfen, kann der überhaupt funktionieren? Je weiter das in Europa auseinanderklafft, desto schwieriger wird doch dieser Prozess des Europastärkens. Müsste nicht eigentlich Deutschland zurückstehen und sagen, jetzt machen wir mal so ein bisschen ruhiger mit dem Exportmotor zum Beispiel, um dieses Projekt zu realisieren? Oder fallen nachher die Griechen einfach raus und dann wird gesagt, weg damit?
Den Griechen wurde ja angedroht bereits, wenn sie nicht in der Weise spuren, wie es Merkel und Sarkozy meinen, dass sie dann auch im Zweifelsfall rausfliegen. Das wurde ihnen ja schon gesagt und das wurde ja angekündigt, schon anderen Ländern auch durch die Blume. Das ist klar. Ich sage ja nicht, dass das funktionieren wird. Ich sage nur, dass das Ziel ist. Und das Ziel wird ist verbunden jetzt schon mit massiven sozialen Verwerfungen, die man jetzt nicht so sieht wie sinnbildlich früher in der Bronx. Oder wenn man an Manchester-Kapitalismus vor 200 Jahren denkt oder so. Das nicht. Aber du findest natürlich heute in bestimmten Bundesländern verkommene Straßen, verkommene Schulen. Du findest einen Prozess der Zerrüttung der öffentlichen Einrichtungen. Und das wird meines Erachtens zunehmen. In anderen Ländern ist das natürlich wesentlich schlimmer, weil natürlich Deutschland noch relativ reich ist und eben profitiert. Wie das insgesamt ausgeht, tut mir leid, da kann ich euch einfach keine Prognose geben. Ich schätze nur so ein, dass wir mit den sozialen Verwerfungen, dass das zunehmen wird in Deutschland und in Europa. Und dass wir in der verheerenden Lage sind, dass wir wenig Gegenbewegungen haben aus dem institutionalisierten Bereich, den wir kennen. Weil alle Gegenbewegungen, die wir die letzten 1,5 Jahre gesehen haben, so heterogen die sind, von den Londoner Krawallen bis zu den spanischen friedlichen Studenten, all diese Gegenbewegungen haben alle eins gemeinsam, und ich gehe sogar so weit bis nach Israel, diese Wohnungsgeschichten, haben alle eins gemeinsam. Nicht beteiligt sind die Gewerkschaften bei sowas und nicht beteiligt sind die reformistischen Parteien. In Spanien geht es so weit, dass selbst die Kommunisten davon gejagt wurden, von den Leuten. Das heißt, es gibt hier ein enormes Potenzial, das von den institutionalisierten Einrichtungen, die es gibt, die zuständig, jetzt sage ich wirklich in Anführungszeichen, ihr wisst, wie ich es meine, die zuständig wären, überhaupt nicht abgedeckt werden. Und ihr seht ja das Problem, wie in den Gewerkschaften die letzten 2-3 Jahre das gelaufen ist mit der Kurzarbeit. Zu Ungunsten welcher Gruppen ist es gegangen, diese Art von Krisenlösung? Zu Ungunsten der Prekarisierten. Der Klaus Dörre, der Industriesoziologe aus Jena, hat das sogenannte eine Fraktalgewerkschaft. Eine Bruchstückgewerkschaft, die sich in einem ganz bestimmten Bereich, was wieder die innere Logik hat, natürlich die starken Bereiche, wo es die Mitglieder gibt, die schützen wir. Und was daneben ist, fällt halt einfach raus. Pech gehabt. Und das wird zunehmen, weil die Prekarität schlicht zunimmt. Quantitativ in anderen Ländern natürlich noch. Meine Befürchtung ist jetzt, es wird eher eine rechte Entwicklung geben als eine linke, um dem mal diese Begriffe jetzt ganz pauschal in den Raum zu werfen.
Mhm. Und du meinst, die, wie du es in Anführungszeichen, zuständigen Organisationen und Parteien, wenn die nicht involviert sind, dann heißt das, dass es keine Organisierung gibt und dementsprechend folgt dann aus einer Demonstration oder einer Besetzung einfach nichts. Das ist sozusagen dein Moment, oder?
Ist ein Problem. Es gibt ein interessantes Werk aus den 70er Jahren von Michael Fester, Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Da geht es um die englische Arbeiterbewegung 1792 bis 1848. Und er beschreibt da diese einzelnen Entwicklungen. Und du hast immer diese Mischung aus einerseits wahnsinnig spontanen bis hin zu sehr gewalttätigen Eruptionen und Aufständen, aber du hast gleichzeitig, wenn du nicht in die Lage kommst, das institutionell in einer bestimmten Weise zu verstetigen, das Problem, sowas wirklich zu einer andauernden politischen Kraft werden zu lassen. Das ist die Schwierigkeit. Und was ich jetzt sagen wollte mit diesen Beispielen, wer da nicht beteiligt ist, nämlich die reformistischen Parteien und die Gewerkschaften, zeigt doch nur, auf welchem Analyseniveau diese Organisationen sind. Wo ist als organisierendes Element der TUC in England? Jetzt will ich diese Unruhe nicht, das ist alles ganz was anderes. Ne? Das ist alles sehr heterogen, nicht unmittelbar vergleichbar. Aber natürlich drücken auch solche Unruhen, wie sie in London waren, was aus.
Zweifelsohne.
Ja. Und drückt was aus von sozialem Absturz, von Desintegration, natürlich dort auch sehr stark von Rassismus, wo es um Staat geht, wie geht Polizei mit Schwarzen um etc. Da spielen solche Dinge auch eine sehr große, so starke Repression eine große Rolle. Aber dass du dort keine Gewerkschaftsbewegung und keine Sozialdemokratie mehr hast, die sowas wenigstens noch versucht, reformistisch zu interpretieren, das ist doch im Grunde der Wahnsinn.
Es ist ja ein wechselseitiger Prozess. Nehmen wir mal diese Occupy-Bewegung als die im Moment ja sehr medienwirksame Bewegung. Es ist ja auch von dieser Seite aus, sage ich mal, nicht unbedingt gewünscht, dass jetzt etablierte Organisationen dazustoßen, weil ich würde es jetzt andersrum nochmal sagen. Ich vermute mal oder ich denke, dass es richtig ist, dass diese Bewegungen in Anführungsstrichen ja so weit hinter jedwede Gesellschaftskritik hinter ranfallen, dass sie gar kein Interesse daran haben, irgendwas, auch weil es etablierte Organisationen sind und sie die da teilweise mit für verantwortlich machen für die Zustände, aber im Grunde genommen wollen sie darüber nicht sprechen. Also Occupy beispielsweise, ich habe letztens gelesen, eine relativ neue Forderung in dieser Bewegung ist, sie wollen Kreditzinsen verbieten.
Das ist Pierre-Joseph Proudhon, Kredite ohne Zinsen. Also haben wir gerade Proudhon aufgeschrieben.
Haben die Proudhon gelesen oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Position von Proudhon und die Vorstellung von der Kleinwarenproduzentengesellschaft kennen. Aber im Kapitalband 3 geht der Marx immer wieder drauf ein, so in Fußnoten auch, auf diese Vorstellung des Kredits ohne Zinsen. Und sowas drückt sich aus. Es drückt sich da aus, wenn man das Geld nicht versteht, liegen zwangsweise bestimmte Konsequenzen und Forderungen zum Geld auf dem Tisch. Da brauchst du nicht Proudhon gelesen haben. Mhm. Zu mir hat mal eine gute, nette Frau seit 120 Jahren in der linken Bewegung wahrhaftig gesagt, man müsste das Geld abschaffen, dann hätte man diese ganze kapitalistische Scheiße, entschuldigt bitte, los. Und das ist wahnsinnig verbreitet, diese Vorstellung, diese falsche Vorstellung von Geld. Und es liegt auf der Hand, diese Proudhon-Position, wenn ich so eine Vorstellung von Geld habe oder dann auch bestimmte andere Forderungen. Das ist klar. Oder all das, was wir mit Silvio Gesell kennen. Der Peter Birl arbeitet sich ja daran ab, diese ganze Vorstellung mit dem Chiemgauer, mit dieser Alternativwährung. Die kommt alle, diese ganzen Vorstellungen kommen aus dem Unverständnis des Geldes in der warenproduzierenden Gesellschaft. Das ist der Punkt. Und My Occupy, ich kann da sagen, selbst das mit 99 ist ein Schmarrn, ist ein Schwachsinn, weil sehr vieles von diesem vagabundierenden Kapital ist zum Beispiel sind Pensionsfonds, sind Betriebsrenten. Mhm. Also ist schwierig. Wir kennen das aus Chile und aus Teilen der USA. Was passiert, wenn ein privater Rentenfonds zusammenbricht? Dann haben Leute die nackte Altersarmut vor der Nase. So einfach 1 gegen 99 ist natürlich wirklich jetzt auch in der Sache wahnsinnig daneben.
Ist es trotzdem eine Zielgruppe für gesellschaftskritische Diskussionen?
Eine Zielgruppe in dem Sinn nicht, aber man diskutiert mit jedem, mit dem man diskutieren kann. So würde ich das sehen. Mhm. Also jetzt mit einem Nazi-Kader würde ich nicht eine Debatte führen. Mit einem Kader. Und ich würde jetzt auch mit irgendeinem Fanatiker, der halt spinnt, und mit extremen Verschwörungstheoretikern, ist es auch schwierig. Aber das Wichtige ist doch, in der Gesellschaft einen Kontrapunkt zu setzen. In der öffentlichen Argumentation, darum geht's. Und ich habe das vorher auch nicht gemeint, dass jetzt Gewerkschaften an bestimmten Bewegungen nicht beteiligt sind, die zu übernehmen. Sondern ich wollte da nur darauf hinweisen, auf welchem Stand das Bewusstsein da auch ist.
Also dass die Gewerkschaften einfach gar nicht mehr wirklich an den Punkten oder an den Themen teilhaben, die gesellschaftskritisch, also sie sind nicht mehr an der Basis, meinst du, so?
Mit Basis hat es gar nichts zu tun, sondern glaube ich, aber bin mir nicht sicher, ob ich richtig liege, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern es hat damit zu tun, dass sie einen sehr beengten und begrenzten theoretischen Zugang zur Gesellschaft haben. Mhm. Das war mal niveauvoller, aber es war auch früher leichter. Also als ein bestimmter Reformismus noch funktioniert hat mit Wachstumsraten, war es natürlich auch leichter, da reformistische Diskurse zu führen. Das ist heute schwieriger, weil der Reformismus ist, der sozialdemokratische Reformismus ist zerschellt an der realen Entwicklung des Kapitalismus und hat hinterlassen wirklich eine relativ traditionslose Arbeiterschaft. Und da spielt Hand in Hand rein, innergewerkschaftlich auch alles, was mit Bildungsarbeit und der Reduktion von gesellschaftskritischer Bildungsarbeit zu tun hat. Bildungsarbeit hatte immer eine Funktion der Verständigung, der kontroversen Verständigung über das, was passiert. Und wenn ich diese Verständigungsprozesse nicht mehr habe, dann führt das automatisch dazu, dass eine Organisation im Grunde nicht mehr an den Poren der Gesellschaft und der Zeit ist. ihr müsst euch überlegen, wir haben ungefähr, wenn man hochzählt, 9 Millionen Menschen von etwa 36 Millionen abhängig Beschäftigten, die im weitesten Sinne prekär beschäftigt sind. Jetzt zieht die noch ab, die es gern machen. Da gibt es so den Studenten-Künstler-Typ, der da immer, ja, der verwirklicht sich auch mit 2 Mark am Tag. Geschenkt, zieh den mal weg. Gibt es immer mehr Leute, die in wahnsinnig schwierigen Lebenssituationen sind, in dieser oder jener Form. Und wir haben bis heute noch überhaupt als Gewerkschaft auch überhaupt keinen systematischen Bezug dazu. Ich meine jetzt nicht in dem Sinn, dass man den Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben. Ein Bezug, dass man die Probleme aufnimmt und sagt, das ist auch ein Problem von denen, die noch drin sind. Dass man sagt, Hartz IV ist nicht nur Hartz IV, sondern Hartz IV ist auch das. Die noch in Arbeit sind, die strecken sich, die legen die Ohren an. Also diese ganzen Mechanismen. Aber dazu bräuchte man schon wieder den Begriff von Lohnarbeit. Und Lohnarbeit auch als Herrschaft über Menschen. Und wenn ich diesen Begriff schon überhaupt nicht habe, sondern sage, Arbeit, um Gottes Willen, das ist das Wichtigste. Und dann gar nicht mehr dahinter fragt, dann komme ich halt genau zu letztlich einer ratlosen Position und renne hinterher. Mhm. Weil wenn in Spanien 50% der jungen Menschen unter 30, oder so eine Zahl habe ich irgendwo gelesen, arbeitslos sind, trotz formell guter Bildung, dann muss doch das aus Gewerkschaftssicht allein schon deswegen, wegen der industriellen Reservearmee und dieses Mechanismus, müssen doch schon alle Lampen angehen.
Ja, definitiv.
Selbst wenn man da keinen moralischen und empörten Zugang dazu hat, ist doch klar, je mehr industrielle Reservearmee, umso schwächer bin ich in der Auseinandersetzung. Also der schlichteste Mechanismus. Und man sieht da nichts. Und das ist im Grunde eins der Riesenprobleme, das es hier in der Gesellschaft gibt, die liegt in unseren Vereinen selber.
Ich wollte gerade sagen, man müsste ja im Grunde genommen aber auch die Gewerkschaften zumindest mal in Deutschland sogar auch noch mal in ihrer Kerntätigkeit angreifen. Denn sie nehmen ja nicht nur nicht wahr, was zugegeben komplexe Verhältnisse sein können und sind. Sie nehmen nicht nur nicht wahr, was um sie herum passiert mit unmittelbarem Einfluss auf ihre Arbeit, aber nicht mit direktem Einfluss, sondern sie machen ja auch eigentlich, so scheint mir es zumindest, Fehler in ihrer eigentlichen Kernkompetenz. Wenn wir nämlich nochmal zurückkommen auf die Stellung Deutschlands in Europa und der Welt, dann gibt es ja ein relativ interessantes Phänomen, dass nämlich die Lohn- und die Lohnstückkosten in Deutschland im europäischen Vergleich hinterherhinken. Mit anderen Worten, man kann mittelfristig feststellen, wir entwickeln uns zu einem Billiglohnland, kann man so sagen. Das stellt man heute schon fest in dem Verhältnis deutsche Arbeitsemigranten in der Schweiz und Österreich. Die sind zusehends nicht mehr wohl gelitten, weil sie die dortigen Preise kaputt machen. Und dann muss man doch eigentlich sagen, dass diese Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften in den letzten Jahren, die es ja zweifelsohne in allen Bereichen gegeben hat, im Grunde genommen ja dazu beiträgt, diese Politik der deutschen Hegemonie zu bestärken.
Kann ich dir nur mit einem zustimmenden Ja antworten, so ist es.
Was soll man dazu sagen?
Also der Punkt ist der, dass die Gewerkschaften natürlich sich mit diesem Konzept der Exportorientierung und im Grunde, also wenn man es jetzt orthodox ausdrücken würde, mit einem imperialistischen Konzept vollständig identifizieren, weil Teile der Arbeiterschaft natürlich davon auch profitieren. Mhm. Ist völlig klar. Und wenn das die Kernbelegschaften sind, die auch die Mitglieder sind, dann wird es schwierig. Du kannst nicht gegen die starken Bataillone, die deinen Laden tragen als Gewerkschaft, gegen den kannst du keine Politik machen, unmittelbar. Das ist die schlichte Schwierigkeit. Allerdings, das ist das Resultat von 20, 30, 40, 50 Jahren. Also das ist das Resultat von Mitmachen. Und Mitmachen ohne grundsätzliche Kritik ist in jeder Pore der Leute dann auch drin. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, Gewerkschaft steigt halt aus, macht was an, das läuft so nicht. Mhm. Der Voluntarismus, ihr müsstet doch, oder wie auf ein krankes Rind einreden, ihr müsstet doch kapieren. Das funktioniert nicht, weil das ist das Resultat von, jetzt wenn man den Zweiten Weltkrieg als Bruch hernimmt, von seit 1949 einer bestimmten positiven Haltung zum Kapitalismus, die immer noch als Referenzpunkt, ich wiederhole mich, diesen Nachkriegsaufschwung hatte und diese Willy-Brandt-Phase und diese tolle Geschichte mit der Sozialdemokratie, die da Reformen machte und ein aktiver keynesianischer Staat, der Investitionen fördert, der öffentliche Einrichtungen schafft und das. Das ist die Referenzgröße. Und so eine Position zerschellt dann, wenn der normale Kapitalismus existiert.
With you, but baby, can't you see? I just can't be number three. Yeah, I'll be the other guy, but never just another guy. Yeah, why can't you see?
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net, www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.